Genau, wir haben die Glasscheiben rausgemacht und extra viel Menschenknochen gemacht. Diese Woche war besonders schön für mich. Ich konnte nämlich einige von euch zu Hause besuchen oder wir haben uns im Café getroffen. Und diese Besuche, diese Kontakte sind für mich besonders schön, weil ich viele von euch bisher ja nur über Nachrichten auf meinem E-Mail-Account kenne oder zum Beispiel mit Fotos da hinten auf der Fotowand. Ich weiß noch, am Anfang des Praktikums hatte ich die Aufgabe, an den Fotowand zu gehen und die Namen zu lernen, weil ich ja das euch alle im Gottesdienst sehe. Bitte testet mich nicht, ob ich eure Namen noch kann. Wir stellen uns einfach einander vor und dann ist alles, merkt man gar nichts. Genau, aber da sind diese Besuche für mich eben besonders schön. Ich bin zu euch nach Hause gekommen, wie gesagt, wir haben uns im Café getroffen. Es war schön, miteinander zu reden, in Kontakt zu kommen. Ich habe gehört, was bewegt euch, in was für einer Lebenssituation seid ihr überhaupt. Das ist ja sehr unterschiedlich, sowohl vom Alter her, als auch was gerade für Schwierigkeiten oder was auch gerade für schöne Dinge oben aufliegen. Und alle diese Treffen hatten das gemeinsam. Wir haben nämlich zusammen gegessen und getrunken. Und ich finde, wenn Kaffee oder Tee auf dem Tisch steht und vielleicht noch ein paar Kekse dabei oder ein Stück Kuchen, also mir geht es so, ich komme dann immer viel leichter ins Gespräch. Und irgendwie fließt es dann ein bisschen mehr. Und ich finde, das Besondere eben beim gemeinsamen Essen und Trinken ist, dass nicht mehr ich auf der einen Seite vom Tisch und der andere auf der anderen Seite steht oder sitzt, sondern dass wir alle zusammen um einen Topf oder um eine Kuchenplatte sitzen. Und wenn das ein Stück Sahnetorte dann vielleicht doch ein bisschen
zu mächtig ist, dann teilen wir es uns einfach. Du kriegst die Hälfte, ich krieg die Hälfte. Und dann ist es sogar noch mehr Gemeinschaft da. Dieses gemeinsame Essen und Trinken. Ich finde, es kann Freude machen. Man kann sich einen Moment lang hinsetzen. Ich merke, wie ich mich entspanne und wie ich mich öffne für meine Umgebung. Ich meine, schließlich sitzt ja nicht nur jemand gegenüber, sondern ist es sogar auch noch so, dass ja etwas vor mir steht und ich etwas von außen in meine Hand nehmen muss. Dann muss ich meinen oder darf ich meinen Mund öffnen. Ich spüre in meinem Mund das Süßes, etwas Saures, die schaumige Konsistenz von der Sahne, die meinen Zähnen kaum Widerstand bietet. Und schließlich schlucke ich und es landet in meinem Bauch, in meinem Inneren. Und so, wie der Kaffee meine Lippen berührt, so können auch die Worte meines Gegenübers, deine Worte, an mein Ohr dringen. Und wenn ich mutig bin, dann öffne ich sie für mich und lasse sie in mein Herz. Nun, bei einem dieser Besuche sitzt jemand gegenüber von mir, sitzt jemand neben mir. Mein Sitznachbar nimmt sich noch den Tortenheber und setzt meinem Gegenüber ein Stückchen Erdbeertorte auf den Teller. Und während der Gelee auf den Erdbeeren doch ein bisschen wackelt, sagt die Person, also ich habe heute Morgen die Losung gelesen und ein Wort für dich. Psalm 91, Vers 9. Der Herr ist deine Zuversicht. Und du hast mir jetzt in den letzten Minuten erzählt, dass es gerade sehr schwierig für dich ist. Und deswegen möchte ich dir sagen, nicht auf deine Kraft und nicht auf deine Zuversicht und Hoffnung kommt es an, sondern unser Herr, der ist deine Zuversicht. Ich höre das und ich denke mir, manchmal ist das Wort zum Stück Kuchen fast genauso nahrhaft wie der Schlag Sahne dazu. Auch heute lade ich euch ein, wie ihr seht. Kommt, wir lernen uns ein bisschen näher kennen. Vielleicht lernen wir uns auch erstmals kennen. Und kommen ins Gespräch. Ich hoffe, ihr alle habt Hunger und Durst mitgebracht. Es ist nämlich reichlich da. Essen und Trinken ist genug für alle da. Saft und Brot stehen für alle parat. Damit wir Gemeinschaft haben. Damit wir zusammen das Abendmahl feiern. Und diese Gemeinschaft im Abendmahl, die thematisiert auch Paulus im ersten Korintherbrief. Genauer, er fragt danach, wo denn Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott besteht. Wenn ich diese Fragen gleich lese, dann klingt bei mir immer schon ein gewohnter, gemütlicher Chor der Gemeinde an, der immer Ja und Amen sagt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Fragen vielleicht auch aus dem Abendmahl-Kontext dieser Gemeinde oder einer anderen Gemeinde kennt. Aber vielleicht sind sie euch ja bekannt. Sie stehen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 16 und 17. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Diese Fragen nach der Gemeinschaft im Abendmahl waren der Predigttext für diese Woche. Und ich muss zugeben, in der Vorbereitung fielen sie mir nicht leicht. Denn es waren keine rhetorischen Fragen mehr, wo jeder schon so Ja und Amen, natürlich ist, dass die Gemeinschaft drauf brummeln kann. Denn die meiste Zeit ist ja gerade dieses Haus leer. Und viele von denen, die Mitglieder in der Gemeinde sind, hatten ja schon seit vielen Monaten keinen Kontakt mehr. Oder ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass sie aktiv hier sind oder sich irgendwie beteiligen. Und dadurch, finde ich, wurde diese gewohnte Frage, die ich schon in vielen Abendmahlsliturgien gehört habe, irgendwie zu einer ernsthaften Frage. Ist die Gemeinschaft mit Christus, ist die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, wird die im Abendmahl sichtbar? Wird die im Abendmahl spürbar? Diese Fragen nach der Gemeinschaft, sie legen den Finger an eine empfindliche Stelle. Denn so wie wir vor einigen Monaten hier noch mit 200 Leuten zusammenkommen konnten und vieles selbstverständlich war, so ist es nun eben seit einigen Wochen und Monaten nicht mehr. Jetzt kommt die Flipchart. Ich will euch nämlich zeigen, wie ich im Moment Christsein erlebe. Im Moment habe ich den Eindruck, Christsein ist ungefähr so. Da oben, da ist Gott oder Vater, Sohn und Heiliger Geist, Jesus. Dafür steht das Dreieck. Und hier unten, hier bin ich. Guck mal. Hier ist der Einzelne von uns. Und wenn wir nun zum Beispiel mit Gott unsere Beziehung pflegen wollen, Beziehung haben wollen, dann könnte man zum Beispiel die Bibel lesen und aufschlagen und gucken, was dort geschrieben wird. Und dann kann Gott durch die Bibel zu mir reden und ich kann beispielsweise durch Gebet, aber eigentlich schon dadurch, dass ich überhaupt die Bibel aufschlage, zu Gott reden und so Beziehung haben. Jetzt gibt es ja nicht nur die Bibel, sondern auch Predigten, zum Beispiel Online-Predigten oder Lobpreis-Livestreams, genau so heißt das. Also das ist das Zeichen für YouTube. Das ist aktuell, glaube ich, bei vielen von euch, was ich so gelesen und gehört habe, eine ganz wichtige Möglichkeit geworden, um Beziehung zu haben, um Christsein zu leben. Da kann es sein, dass wenn ich mal Lust habe auf Lobpreismusik, dann lege ich eine CD ein, vielleicht die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe oder ich mir auch selbst gekauft habe. Und wenn ich ein paar ermutigende Worte hören möchte, das soll ein Mund mit einer... Das soll ein Mund mit einer Sprechblase sein. Dann kann ich auch auf eine Website gehen, wo für mich gebetet wird, oder ich kann auf den entsprechenden Link klicken und dann höre ich dort eine Predigt, eine Andacht, alles Mögliche. Und das Besondere daran ist, dass hier unten nur eine Person ist, dass ich das alles ohne andere Menschen machen kann. Und man muss überlegen, ist es eigentlich was sehr Besonderes, dass das überhaupt so möglich ist, dass nur ich und Gott unsere Beziehung zueinander haben. Vor langer Zeit, vor dem Internet und auch möglicherweise bevor der Buchdruck so günstig war, also beispielsweise in der Zeit, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, da war klar, wenn ich den neuesten Brief von Paulus hören wollte, dann musste ich in die Versammlung gehen, dann musste ich zu einem Ort gehen, wo andere Christen sind, wo andere Menschen sind und womöglich musste mir jemand den Brief vorlesen, weil ich gar nicht selbst lesen konnte. Wenn ich Musik machen wollte und Gott loben wollte, dann brauchte ich jemanden, der ein so schönes Instrument spielt wie ihr beide, der überhaupt ein Instrument hat. Ich brauchte andere Menschen, die mit mir singen, die mit mir Musik machen. Und wenn ich eine Predigt hören wollte, wenn ich wollte, dass jemand verkündigt oder wenn ich selbst predigen wollte, dann musste ich unter andere Menschen gehen. Es war gar nicht anders möglich. Das heißt, diese Frage, wie gestaltet sich Christsein, mit oder ohne Menschen, die hat sich gar nicht so genau gestellt. Und jetzt kann es aber sein, dass ich zu Hause in meinem privaten Kämmerlein bin und genauso meine Beziehung zu Gott pflegen kann. Wie ich es gerade erklärt habe, man kann die Predigten anmachen, die Lobpreislieder und man sieht auf einmal auf einem Livestream Leute, die am anderen Ende der Welt sind und die genau das Gleiche singen wie ich. Und ich merke überhaupt nicht mehr, dass ich eigentlich gerade alleine im Raum bin, weil die anderen Menschen, die sind ja da. Die sind ja direkt hinter der Wand aus Glas. Jetzt stelle ich die Flipchart ein bisschen zur Seite, damit die schöne Deko nicht verdeckt wird. Und weil ich denke, dass diese Wand aus Glas das ist, was den Predigttext und was die Situation von Paulus, in denen er diese Fragen gestellt hat, nämlich mit heute verbindet. Vor 2000 Jahren in der Gemeinde in Korinth, an die hat er ja den Brief geschrieben, gab es nämlich auch Wände aus Glas. Diese Wände aus Glas waren aber keine Bildschirme oder Laptops, wo die Menschen hinter waren und sich nur da durchgesehen haben. Sondern in Korinth gab es eine andere Art von emotionaler und spiritueller Distanz. Es gab Streit. Die Leute lagen sich über viele Sachen ordentlich in den Haaren und wie das bei Streit nun mal so ist, gibt es Lagerbildung. Also stehst du auf meiner oder auf der Seite von ihm? Du musst dich auf jeden Fall entscheiden. Und diese Krüppchen und Lager, an die hat Paulus seinen Korintherbrief geschrieben. Und er hat die Gemeinde dazu ermahnt. Ermahnt, zusammenzukommen. Und zwar nicht, weil sie auf einmal alle einer Meinung sein sollten, sondern weil sie alle einen Herrn haben, weil Jesus Christus ihre Mitte, ihre Gemeinschaft und Einheit ist und nicht die gleiche Meinung. Ja, ich soll mit den anderen Menschen zusammenkommen. Lieber Paulus, ist meine Beziehung zu Jesus nicht meine Sache? Also ich meine, es ist klar, mit anderen Menschen soll man liebevoll und respektvoll umgehen. Das ist ja außer Frage. Aber ich frage mich, gerade wenn ich mir das in Erinnerung rufe, brauche ich heute noch andere Christen für meinen Glauben? Paulus' Frage nach der Gemeinschaft im Abendmahl. Sie dringt also aus einer längst vergangenen Zeit, aus einer Zeit, wo ich alle Sachen, die in der Mitte standen, nur mit anderen Menschen zusammen haben konnte, dringt sie in eine veränderte Gegenwart. Und doch, zu beiden Zeiten gab es Wände aus Glas. Und so hören wir wieder die Fragen. Im Essen und Trinken, haben wir da nicht die Gemeinschaft mit Christus? Und so auch untereinander. Im Kelch des Segens, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Vielleicht sind Paulus' Worte überholt. In Zeiten von YouTube und Zoom haben wir Gemeinschaft mit Christen und Christen. Und zwar mit Gemeinschaft mit Christinnen und Christen am anderen Ende der Welt. Wir brauchen nicht mehr rausgehen aus unserem Haus, um Glaubensgeschwister zu treffen. Und auch nicht, um uns mit Gott verbunden zu wissen. Und diese digitale Verbundenheit hat ja auch viel für sich. Ihr werdet es bestimmt gemerkt haben. Ich kann zum Beispiel auf meinem Couch liegen und diese Predigt hören. Ich kann in meinem Bett liegen, schön mit einer Jogginghose und da mir die Musik anhören. Und vor allen Dingen in diesen Zeiten, warum wir ja auch so auf Abstand sitzen, ich kann niemanden anstecken und niemand kann mich anstecken. Das sind viele Vorteile und starke Vorteile von der digitalen Vernetzung. Aber sie überzeugen mich nicht ganz. Denn die Frage bleibt dann, was ist denn die Gemeinschaft mit Christus? Was ist denn die Gemeinschaft mit anderen Christen? Und ich persönlich merke, ich kann als Christin meine Gemeinschaft mit Christus nicht von der mit anderen trennen. Nicht von der realen Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern trennen. Diese digitale Vernetzung, sie vermag noch so viele Vorteile zu haben. Aber mindestens zwei Gründe zeigen sich mir, die ganz praktische Gemeinschaft fordern. Ganz reale Gemeinschaft. Erstens, ich merke, ich brauche die Gemeinschaft mit anderen Christen für mein Christsein. Denn ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin nicht nur Kopf oder Herz. Ich kann mir vieles vorstellen, vieles denken. Glaubt mir, ich stelle mir vieles vor und denke mir vieles. Ich kann mir auch Mantras aufsagen wie Jesus ist immer bei mir, Jesus ist immer bei mir. Oder durch den Heiligen Geist sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden. Aber ich merke, ich bin nicht stark genug für diese Mantras. Gott hat mich schwach geschaffen. Er hat mich bedürftig und verletzlich geschaffen. Ich bin kein Geist geworden oder keine Seele, die irgendwo im Himmel flattert, sondern er hat aus mir einen Menschen gemacht, aus Fleisch und Blut. Und um mir der Gemeinschaft mit Christus und mit anderen Christen bewusst zu sein, gewiss zu sein, dafür braucht auch mein Leib und Körper eine Vergewisserung. Dafür muss ich spüren, wie mir jemand gegenübertritt und wie seine Körperwärme auf meine Haut strahlt. Dafür muss ich spüren, wie die schaumige Konsistenz des Weißbrotes mir kaum Widerstand in meinen Fingern bietet. Dafür muss ich den süßen Saft in meinem Mund spüren und letztlich merken, wie er in mein Inneres kommt, wie er mich erreicht. Im Abendmahl werden wir als Gemeinschaft in das Sterben und in die Auferstehung von Jesus Christus mit hineingenommen. Er ist der Gastgeber, der uns gegenübertritt. Er ist es, den wir schmecken und spüren, weil er sich selbst uns hingibt. Und zwar durch die anderen Menschen. Dadurch, dass mir einer das Brot in die Hände legt. Und so, wie wir vor 4 Tagen noch das Stück Kuchen miteinander geteilt haben, so können wir doch heute auch das Brot miteinander teilen. So wird sichtbar, fühlbar und schmeckbar, wie wir miteinander verbunden sind und wie sich Christus mit uns verbindet. Das war mein erster Grund. Ich brauche die Gemeinschaft für mich, für meinen Glauben, um mir der Verbundenheit mit Christus und anderen Christen gewiss zu sein. Aber, das ist mein zweiter Grund, ich brauche auch die Gemeinschaft, damit ich als Christin für andere, für meinen Nächsten da sein kann. Ich brauche die Gemeinschaft ganz praktisch, weil konkrete Nächstenliebe für mich zu groß und zu schwer ist, für mich alleine. Vor einigen Wochen bin ich hier in Körner, hier vorne an der Straße, einkaufen gegangen. Und dann haben mich dort drei Jugendliche angesprochen. Sie haben gefragt, ob ich ihnen etwas zu essen geben kann oder zu essen kaufen kann. Was sie denn wollen, habe ich gefragt. Egal, wir nehmen alles. Nach dem Einkauf habe ich mich ein bisschen mit ihnen unterhalten. Sie waren 14, 16 und 16 Jahre alt und lebten die meiste Zeit auf der Straße. Der 16-Jährige erzählte, dass er hier vorne in einer Kirche nicht weit davon ein windstilles Eckchen gefunden hat, wo es sich im Sommer ganz gut schlafen lässt. Wie sie zu Hause rausgeflogen sind oder freiwillig gegangen sind. Wie er Hausverbot im Heim bekommen hat, weil er gewalttätig geworden ist. Und da sitzen diese 14- und 16-Jährigen vor mir und freuen sich darüber, dass ich ihnen ein Brötchen gekauft habe. Und sogar das Gemüse haben sie gegessen. Ich versuche, positiv zu ihnen zu sein, sie freundlich anzulächeln, ihnen in die Augen zu gucken. Doch als wir uns verabschiedet haben und ich mich umdrehe, merke ich, dass mir gar nicht zum Lächeln zumute ist. Ich fand diese Begegnung ziemlich hart. Sie hat mich sehr geschmerzt und viele Gedanken schossen durch meinen Kopf. Da muss man doch etwas tun. Das geht doch so nicht. Ja, Gesche, aber du hast auch gehört, was sie schon alles angestellt haben. Sind sie nicht auch irgendwie selbst schuld daran? Ja, aber sie sind gerade mal 14 und 16 Jahre alt. Ich meine, da kann man sie doch noch nicht abschreiben. Ja gut, aber wer mit 16 schon auf der Straße ist, da ist halt auch nichts mehr viel zu tun. Aber war nicht Jesus vom Kreuz genau bei diesen hoffnungslosen Fällen? Ist er nicht genau bei den Gottverlassenen, die es alles verbockt haben? Ist er nicht genau da gewesen? Und so geht es immer hin und her. Und ich spüre, wie Wut in mir aufkommt. Aber diesmal eine Form von guter Wut, weil ich merke, dass sie mich stark macht. Es ist eine Wut darüber, dass im 21. Jahrhundert in Deutschland, in Dortmund-Körne, mich Jugendliche danach fragen müssen, ob ich ihnen etwas zu essen kaufen kann. Jugendliche, 14- und 16-Jährige, auf der Straße leben und sich irgendwie durchschlagen. Und nun bin ich wieder zu Hause. Ich bin in diesem Haus angekommen, weil ich nämlich im Gemeindehaus wohne. Und ich habe gedacht, diese Gemeinde, es braucht Gemeinschaft, um zu helfen. Ich merke, ich schaffe es nicht alleine. Wie soll ich als einzelne Person minderjährigen obdachlosen Menschen helfen? Wie soll ich als einzelne Person drei Jugendliche auch nur angemessen unterstützen? Und dafür braucht es Christen, die sich real treffen. Christinnen und Christen in Körne, hier im Stadtteil, die ganz praktisch anpacken, die ganz praktisch zusammenkommen und die als Gemeinde die Menschen vom Rand der Gesellschaft in die Mitte ihrer Gemeinschaft einladen. Eine Gemeinschaft, in der Christus sich mit uns verbindet, an der seine Gegenwart sichtbar wird, schmeckbar wird. Wie sollte ich als einzelne Person die Gemeinschaft Christi sichtbar machen? Eine Gemeinschaft, in der wir zusammenkommen, eine Gemeinschaft von Christen, wie sie leibt und lebt, füreinander und für andere. Was sollen wir also Paulus auf die Frage nach der Gemeinschaft im Abendmahl antworten? Ja und Amen? Oder nein, lieber Paulus, es gibt inzwischen dieses Internet, wir brauchen dein Brot nicht mehr. Oder noch etwas ganz anderes. Vielleicht hast du eine Idee. Ich bin tatsächlich gespannt, was ihr dazu denkt, ob wir diese reale Gemeinschaft brauchen. Aus irgendeinem Grund seid ihr hergekommen. Es könnte viele Gründe dafür geben. Braucht es noch ein Abendmahl ohne YouTube und ohne Zoom? Das Spannende ist, auch Paulus fordert die Gemeinde selbst auf, sich Gedanken zu machen und selbst darüber zu urteilen. Ich lese den Vers 15, also einen Vers vor den Fragen nach dem Abendmahl. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 15. Dort heißt es: Ich rede doch zu verständigen Menschen, also beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das die Gemeinschaft des Leibes Christi? Was denkt ihr? Ist sie es? Wir haben hier vorne ein offenes Mikro. Und es ist natürlich schwer zu sagen, nein, Paulus, wir haben dieses Internet, wir brauchen dein Brot nicht mehr. Aber vielleicht habt ihr ja auch Gedanken dazu. Oder ich bin mir sicher, dass ihr Gedanken dazu habt. Was ist die Bedeutung von Ortsgemeinde und Abendmahl gerade gegenwärtig? Wie ist es vielleicht für euch? Oder wie seht es ihr es auch als Gesamtgemeinde? Wie seht ihr es für andere? Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass ein paar Mutige nach vorne kommen, am besten mit ihrem Mundschutz, damit das Mikrofon gut, aus Infektionsschutzgründen bitte ich euch, einfach nach vorne zu kommen mit dem Mundschutz. Und ich bin gespannt, was ihr dazu denkt, vielleicht auch, was ihr für eine Erfahrung gemacht habt oder auch nur, warum ihr gerade heute Morgen diese reale Gemeinschaft und nicht das virtuelle Netzwerk gewählt habt.